Ich hatte diese Predigt vorbereitet und hatte 9 Punkte. Ich dachte, das müsste man bei einem Thema wie Anbetung, so ist ja heute das Thema, sagen. Das müsste irgendwie drin vorkommen. Ich hatte das alles schön sortiert und überlegt und all sowas. Und dann kam das aber so, dass eine Schwester aus unserer Gemeinde mir ganz, ganz viele Nachrichten geschickt hat, zu diesem Thema auch. Und sich immer entschuldigt hat, jetzt schicke ich noch eine Nachricht. Aber das war so wertvoll und so hilfreich. Und dann hatte ich ein Bild vor Augen aus der Offenbarung. Und dachte ich, oh, da steigst du mit ein. Und dann merkte ich aber, das ist einfach, ich habe geschrieben und alles, was vorbereitet war und gedacht war, das fiel alles irgendwie den Tisch runter. Und das ist jetzt irgendwie so dabei rausgekommen. Wenn ich an Anbetung denke, dann ist mir tatsächlich dieses Bild als erstes eingefallen aus der Offenbarung. Da gibt es dieses Bild von 24 Ältesten, die niederfallen und die Gott auf dem Thron anbeten. Die 12 Stämme Israels und die 12 Aposteln, für das stehen diese 24 Ältesten. Aber eigentlich stehen sie für alle Erlösten und Geretteten, für alle, die Gottes Kinder sind. Und sie stehen vor diesem Thron Gottes, fallen nieder und beteten an. Und das möchte ich mit euch lesen. Dann sah und hörte ich eine unzählbare große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen im gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Sie fielen nieder vor Gott. Und dieses Niederfallen, das ist so ein Zeichen der Unterwerfung, der Anerkennung. Es ist so ein Zeichen des Respektes, des Gehorsams. Und das ist etwas, was ganz, ganz freiwillig geschieht. Man wird dazu nicht gezwungen und ich muss das jetzt tun. Nein, aus dem Herzen heraus fallen sie nieder und beten an. Und es hat eben diesen einen Grund, wegen Jesus, dem Lamm. Genau deswegen beten sie den Vater auf dem Thron an. Jesus, das Lamm, das sich für uns geopfert hat, durch den wir das Leben haben, durch den wir Freiheit haben, durch den wir Ewigkeit haben, durch den wir auch zu Gottes Familie gehören dürfen, durch den wir unseren himmlischen Vater überhaupt erst sehen können und Zugang haben zu unserem himmlischen Vater und nicht draußen vor der Tür stehen bleiben müssen. Und die Anbetung, sie erfasst die ganze Schöpfung. Alle stehen sie da. Die ganze Schöpfung, die ja durch diese Aktion des Satans im Paradies mit in den Tod und mit in den Niedergang hineingezogen wurde und auch mit hinein in diese Trennung von Gott. Und sie sich alle danach gesehnt haben, endlich erlöst zu sein. Und sie alle stimmen mit ein. Durch Jesus ist auch sie frei geworden und sie alle beten miteinander Gott auf dem Thron an. Und dann kam das nächste Bild, das ich schon so oft auch erwähnt habe, aber das ich so sehr liebe. Ich freue mich auf die Nationen vor dem Thron Gottes. Und das ist in Matthäus 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die rings um den Thron herum standen, um die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre, Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Boah, das könnte man sagen, ist ja fast nochmal das Gleiche, ne? Aber das ist so wichtig hier am Anfang der Offenbarung, das immer wieder rauszustellen, wer wirklich angebetet werden soll. Und auch sie fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten an, wie es hier heißt, aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Sie alle stehen da. Und ich war ja pilgern jetzt die so 10 Tage, bald seit ein paar Tagen wieder da. Und das war für mich auch dort so eine ganz neue Erfahrung auf dem Jakobsweg, jetzt endlich auch andere zu treffen. Bisher war ich immer alleine und jetzt treffe ich andere. Und da war eine Mutter und Tochter aus den Niederlanden. Und die haben so einen intensiven Glauben gelebt auf diesem Weg. Sie haben den ganzen Tag Lieder für Jesus gesungen. Und wenn die Mutter ein Lied hatte, dann hat sie es angestimmt, dann hat die Tochter eingestimmt und andersherum. Und sie hatten eine App dabei, um neue Lieder zu lernen und zu finden und zu singen. Und so sind sie diesen Jakobsweg gegangen, anbetend und Jesus immer vor Augen. Und dann war noch ein Ehepaar da aus Korea. Mit Korea habe ich ja schon ein bisschen Erfahrung. Und ein wunderbares Ehepaar, so in den 70ern, drahtig, 12 Kilo auf den Schultern, er 12, sie 10 Kilo. Bei mir guckten sie dann, wie kannst du damit leben? 6 Kilo. Aber sie waren von Herzen auch bei Jesus. Und das hat man ihnen so angespürt, diese Freundlichkeit, diese Liebe und immer wieder auch dieses Thema Jesus. Und wie können wir Jesus groß machen und wie können wir Gemeinde bauen? Und dann die letzte Herberge, ich komme da rein und merke, wow, das ist so anders hier. Also es ist erstmal wunderschön gewesen dort, wer die Bilder gesehen hat, ganz am Ende, diese letzte Herberge, sie ist so wunderschön, ein wunderschöner Garten. Heute habe ich noch in meinem Status ein Video mit einer Drohne wahrscheinlich gedreht und sie kommt, die Herbergsmutter, und stellt mir gleich einen Stuhl hin, ganz bequem, und sagt, das ist für dich. Setz dich hin. Und ich sage, das ist ja wie ein Königssohn, der hier empfangen wird. Und gleich was zu trinken gebracht. Und so saß ich dann da. Und sie und eine andere Pilgerin, die schon ein bisschen länger da war, stand dort. Und wir haben uns unterhalten, einfach nur unterhalten. Und nur Freundlichkeit, nur Liebe strahlte von ihr aus. Dann hat sie mir gezeigt, wo ich schlafen soll. Und ich sagte, das ist ja ein Zimmer wieder für einen König. So wunderbar gestaltet und ein riesiges Bett. Das ist natürlich für Frankreich üblich so, ne, aber wunderschön. Und irgendwann, ich habe dann auch gesagt, dass ich Pastor bin und dass das auch so ein Grund ist, hier auf dem Weg zu gehen, um Jesus zu begegnen. Und irgendwann fragt sie mich, würdest du auch mit uns mehr über Jesus reden? Sag ich, klar, gerne sogar. Und dann sagt sie, ja, wir auch mit dir. Und dann haben wir über Jesus geredet. Und die andere Frau, die da war, die schien mir so, als wenn sie ganz tiefen Gesprächen drin war mit der Herbergsmutter, sage ich jetzt mal so, und die auch sich so geöffnet hat für Jesus. Es war wunderbar, das zu erleben auf diesem Weg. 4 verschiedene Nationen miteinander und alle haben wir Jesus lieb und alle sind wir unterwegs mit Jesus. Wieder so ein Vorgeschmack auf das, was hier in diesem Text drinsteht. Und wir alle beten den einen an, Jesus, fallen alleine vor ihm nieder und wollen nur ihm gehören. Es geht dann weiter in diesem Text hier. Dann fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese weiß gekleideten Menschen sind und woher sie kommen? Ich erwiderte, du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen, im Blut des Lammes und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wenn man das liest, ich finde, da kann man Sehnsucht bekommen, oder? Sehnsucht nach diesem Ort, nach dieser Begegnung mit unserem Vater, mit dem Lamm Jesus, mit dem Heiligen Geist, zusammen zu sein mit ihnen auf ewig. Und sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen, heißt es hier. Bei mir kommt dann sofort der Gedanke, dann müsste es doch eigentlich rot sein. Aber es ist weiß gewaschen, weiß und ganz heilig, ganz rein. Und deswegen dürfen wir dort stehen vor diesem Thron, durch Jesus würdig geworden zu sein, den Vater zu sehen, vor diesem Thron Gottes zu treten. Sie und wir alle dürfen die heilende Nähe Jesu erleben, wo alles abfallen wird, was an Schmerz, an Trauer, an Not, an Verletzung in unserem Leben hier passiert ist. Und wir werden eine ungeahnte Fülle dieser Heiligkeit und Größe Gottes erleben. Und darum fallen wir, sage ich jetzt, darum werden wir niederfallen vor dem Thron. Wir verstehen die ganze Tiefe unseres neuen Lebens, das wir bekommen haben durch Jesus und was Jesus für uns getan hat. Das wird in einer so großartigen Größe einfach vor uns stehen. Und wir werden auf unseren Knien und auf unserem Angesicht Jesus, das Lamm, anbeten. Und noch einmal etwas zum Pilgern. Ich habe dort auch den Kolosserbrief gelesen, besonders auch Kolosser 2. Und da geht es darum, wie herrlich Jesus ist, was wir alles in Jesus haben. Und auch beim Pilgern immer wieder dieser Gedanke, ich habe alles in Jesus. Ich brauche wirklich nichts mehr. Ich brauche nur ihn. Und mit ihm habe ich das Leben, die Herrlichkeit, die Ewigkeit und das Leben. Und ich habe es nicht erst im Himmel. Ich habe es ja heute schon. Auch das ist mir nochmal bewusst geworden. Ich habe es heute schon. Ich brauche mich nicht erst darauf zu freuen, es irgendwann zu bekommen. Ich habe es heute schon. Jesus hat mir alles gegeben. Was Anbetung bedeutet, ist mir aber auch in Negativbeispielen deutlich geworden. Und zwar Daniel 3. Die drei Freunde von Daniel bekommen große Probleme. Sie sollen dieses riesige goldene Bild anbeten. Und sie sollen vor diesem Bild, das Nebukadnezar, der babylonische König dort hat aufrichten lassen, niederfallen, sich unterwerfen, ihm Respekt zollen. Und dann kommt das Zeichen, dass, und jetzt nochmal, alle Völker, Nationen und Sprachen, heißt es bei Daniel. Merkt ihr die Parallele zur Offenbarung hier? Da werden sie aufgefordert, alle vor diesem goldenen Bild niederzufallen, auf einer Statue aus Gold. Aber die drei bleiben stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle liegen sie auf ihrem Angesicht. Aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen liegen auf dem Angesicht, nur die drei stehen. Und das bleibt nicht unbeobachtet. Und was passiert mit ihnen? Sie landen in diesem Feuerofen, werden dort reingeschmissen zur Bestrafung, weil das war die Sprache. Aber was das Wunderbare ist, und vielleicht könnt ihr es auf diesem Bild sehen, die drei mitten im Feuerofen, aber da ist noch jemand und er ward gesehen, da ist noch jemand da. Wer soll das anders sein als Jesus, der mitten im Feuerofen bei ihnen ist und sie rettet. Er wird als Sohn der Götter beschrieben in Daniel, ja, Gottes Sohn, Jesus. Und die drei Freunde, sie beten die Götter dieser Welt nicht an, werfen sich nicht nieder vor ihnen, sondern nur vor dem einen wahren Gott, dem Lebendigen. Und Matthäus 4, Jesus in der Wüste, er fastet, er ist ausgemergelt eigentlich und dann kommt Satan und fordert ihn heraus und Satan sagt zu ihm, fall vor mir nieder und bete mich an. Wieder dieses Bild, niederzufallen, anzubeten, Satan. Und darum geht es, Vor wem fallen wir nieder? Und wem ergeben wir uns? Vor wem fallen wir auf unser Angesicht? Und Jesu Antwort ist, Matthäus 5. Mose 6, 13, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. So wirft Jesus es dem Satan entgegen. Auch wenn du das von mir forderst, ich werde es nicht tun. Ich werde nur dem einen allein dienen. Jesus hat hier geklärt, wer der Herr ist und wem allein wir dienen sollen, Gott. Die Frage der Anbetung ist nicht mit emotionalen Liedern geklärt. Die sind schön und die gehören irgendwie dazu, aber damit ist die Frage der Anbetung nicht geklärt. Genauso kann man Anbetung nicht jetzt machen. Wir machen jetzt Anbetung oder irgendwie sowas. Auch ist eine Zeit der Anbetung ganz sicher nicht auf 3 oder 4 Lieder begrenzt in unserem Leben. Es ist unser Herz, das in der Tiefe erfasst werden will. Dass in unserem Herzen eine Entscheidung getroffen werden soll. Wem willst du dienen? Wem willst du wirklich gehören? Anbetung heißt, Jesus will uns ganz. Er will nicht nur eine Zeit. Wenn ich die Offenbarung lese und diese Stellen auch gelesen habe, dann scheint mir der Lobpreis des Lammes Jesu und des Vaters auf dem Thron in die Anbetung zu führen. Sie erkennen hier allein das Lamm und sie erkennen den Vater auf dem Thron und deswegen kommen sie in die Anbetung und fallen auf ihr Angesicht und geben sich ganz in Gottes Hand. Wenn ich an Anbetung denke, dann komme ich an einer Aussage von Jesus auch nicht vorbei. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit oder Wahrheit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Jesus begegnet der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Und zwischen Juden und Samaritern gab es einen langen, lange anhaltenden Streit, wo man Gott wirklich anbeten kann. Wo ist der richtige Platz? Ist der Platz auf dem Berg Gerizim, das haben die Samariter gesagt, oder ist das in Jerusalem? Wo kann ich Gott wirklich anbeten? Und Jesus lässt sich auf gar keine Diskussion ein hier. Und es scheint ihm hier nicht um den richtigen Ort zu gehen, es scheint ihm hier nicht um eine Art, ein Ritual oder Formen oder sonst irgendwas zu gehen, sondern er sagt hier, wahre Anbeter des Vaters beten im Geist und in der Wahrheit an. Das Erste, ohne den Heiligen Geist ist Anbetung wohl nicht möglich, echte Anbetung. Das heißt, Gott selbst will diese Anbetung in uns durch seinen Geist bewirken. Und wenn wir diese ganzen Stellen über das, was der Heilige Geist in unserem Herz machen will, mal anschauen, dann geht es darum, dass unser Herz verändert wird, dass unser Herz ausgerichtet wird. Und weil er unser Herz erfüllen will, auch mit seiner ganzen Liebe. Und Paulus spricht auch davon, dass wir unser Herz mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Und das hat etwas mit der Anbetung dann zu tun, dass überhaupt Anbetung möglich ist, dass alle Störende, alle Konkurrenz zu Gott hier entmachtet wird und unser Herz, unser Leben vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und eben auch nicht nur mit guten Emotionen, sondern mit ihm selbst, unserem Gott. Aber wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wie wird unser Herz davon erfüllt? Wir dürfen darum bitten. Wir dürfen darum bitten. Wir dürfen Jesus darum bitten, dass dieser Geist Gottes unser Herz erfüllt, ausfüllt, bis in die letzten Winkel. Und Jesus selbst hat das so gesagt. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist eine klare Verheißung auch hier von Jesus. Du darfst darum bitten, dass dieser Geist Gottes dein Herz erfüllt und dass wir dadurch fähig werden, Gott anzubeten aus der Tiefe unseres Herzens heraus. Und es heißt hier, Anbetung geschieht in der Wahrheit. Natürlich geht es hier um ein wahrhaftiges Herz, dass wir nichts vortäuschen, nichts vormachen. Und es geht hier nicht, dass wir nur gut gewählte Worte irgendwie bringen, eine stimmungsvolle Atmosphäre. Anbetung kommt aus der Tiefe unseres Herzens, aus der Wahrheit heraus. Aber ich glaube, es hat noch eine tiefere Dimension. Es geht nicht nur darum, dass sie wahrhaftig ist, sondern wer ist denn die Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin doch das. Ich bin die Wahrheit. In mir findet ihr die Wahrheit. Jesus ist in seiner Person diese Wahrheit. Anbetung ohne Jesus kann auch nicht sein. Aus Jesus heraus soll die Anbetung geschehen. Wie wir es eben schon auch in der Offenbarung am Anfang gesehen haben, dass Jesus der Grund ist. Anbetung kommt aus unserer Verbindung mit Jesus heraus. Wir können Gott nur anbeten, wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist. Und das ist der Wille Gottes, dass wir erkennen, dass das sein Sohn ist und den er uns geschickt hat zu unserer Rettung. Wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist und dass diese Wahrheit der einzige Zugang zum Vater ist. Und wenn das unser Herz erfüllt, der Heilige Geist und das Erkennen von Jesus, ich glaube, dann können wir nur noch anbeten. Wir können dann gar nichts anderes mehr tun, als vor Gott niederzufallen, auf unser Angesicht und ihn zu anbeten. Dann wird klar, Jesus allein ist würdig. Jesus allein, nur er. Kein Mensch, kein Besitz, kein Geld, nicht mal wir selbst sind es. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Römer 12, 1 und 2. Ich hoffe, ich zitiere diese Verse nicht zu oft. Vielleicht merkt ihr, bringt er ihn schon wieder, diese beiden Verse. Ich halte sie für so zentral, weil sie unsere Nachfolge so prägnant, so auf den Punkt bringen. Bitte schaut bei diesen Versen nochmal hin. Denkt nicht, als hat er schon so oft gepredigt oder haben wir schon so oft gehört. Schaut nochmal ganz genau hin. Hier entdecken wir die Tiefe unseres Lebens. Hier wird uns das Wesen der Anbetung beschrieben, ohne dass es hier ausdrücklich genannt wird. Paulus weiß, dass das, was er jetzt sagt, sehr herausfordernd ist. Wenn er hier sagt, gebt Gott euren Körper hin. Gebt euren Körper hin an Gott. Ich sage es auch provokativ. Unser Herz, unser geistliches Leben ist hier oft in der Gemeinde. Da beten wir an. Und dann gehen wir hier raus, stecken wieder drin in unseren Anforderungen, auch was diese Welt von uns erwartet. Dann stehen wir da wieder auch mit unserem Körper richtig drin. Auch wir haben Bedrängnisse, Wünsche und Sehnsüchte. Und vielleicht gehen wir heraus und arbeiten wir wieder daran, dieser Welt zu gefallen und unsere Bedürfnisse, die wir ja haben, jetzt auch wieder zu befriedigen. Und Paulus greift hier eine Wahnsinnsspannung in unserem Leben auf, die Anbetung Gottes und die Anbetung dieser Welt. Und ich lebe in Gottes Reich und bin zur gleichen Zeit Bürger in Gottes Reich, Entschuldigung, ich habe es jetzt falsch gesagt, ich lebe in Gottes Reich und ich bin Bürger in Gottes Reich, aber zur gleichen Zeit lebe ich in dieser Welt und bin auch Bürger in dieser Welt. Das ist eine Spannung, in der wir drinstehen, die uns manchmal zerreißen kann. Wie sollen wir darin leben und wie sollen wir das zusammenbekommen, da immer drin zu stehen und dann eine klare Position zu finden, eben nur Jesus allein anzubeten und uns allein vor ihm zu unterwerfen. Wie sollen wir das zusammenkriegen? Ich kann doch auch nicht weltfremd werden und mich aus all dem herauslösen und nur noch in der Kirche mich aufhalten. Aber ich kann doch auch nicht meine neue Identität in Jesus in den Himmel verschieben. Und zu sagen, jetzt lebe ich halt hier in dieser Welt. Und wenn ich dann mal tot bin und in den Himmel komme, dann lebe ich endlich diese andere Identität. Dann lebe ich das, was Jesus mir geschenkt hat. Und Paulus kommt dann dahin, dass er sagt, es gibt eine Chance in dieser Zerrissenheit. Wenn unser Denken, unser Sinn, unser Wollen verändert wird. Und das kann eben nur durch den Heiligen Geist geschehen und durch diese Wahrheit, nämlich Jesus. Ich versuche das so zu sagen, dass wir diese Welt, die Gott uns ja anvertraut hat und geschenkt hat zum Leben, sie ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne, Gott hat uns das ja gegeben, aber dass wir sie mit Gottes Augen anschauen oder durch Gottes Augen sehen, mit seinen Augen anschauen und durch seine Augen sehen. Nicht nur mit den Augen, die unsere Gesellschaft in uns hineingeprägt hat. Nicht mit den Werten, die uns jeden Tag vermittelt werden, denen wir ja nachfolgen sollen, denen wir uns ergeben sollen. Wir können in dieser Zerrissenheit zwischen Gottes Reich und dieser Welt nur überleben, wenn wir Jesus nicht einfach nur in der Kirche lassen, oder in besonderen Zeiten, die wir so haben, sondern das, was man von uns fordert, sondern das, was unsere eigenen Bedürfnisse sind, mal durch Jesus anschauen. Wenn wir darin Übung bekommen, dann wird es immer klarer, was ist denn jetzt Gottes Wille? Was soll ich denn jetzt tun in meinem Alltag? Von Jesus her. Und mich nicht dem anderen zu ergeben, nicht das andere, diese Welt jetzt hier anzubeten. Wenn wir darin Übung bekommen, wird es Stück für Stück klarer werden, was Gottes Wille ist. So ist die Verheißung hier. Am Arbeitsplatz, im Umgang miteinander, im Umgang mit Geld, mit Besitz und so weiter. Immer mehr werden wir erkennen, was vor Gott gut ist. Und das soll ein Begehren in uns werden. Ja, genau das will ich tun. Das will ich immer mehr verstehen. Was ist denn wirklich dein Wille? Was ist vor dir gut? Was gefällt dir? Was wird von dir anerkannt? Was ist das, was deinem Ziel entspricht? Ich möchte es immer mehr kennenlernen. Auf diese Reise möchte ich euch einladen. Das ist nicht, jetzt ist das hier, jetzt stellen wir mal einen Schalter um, sondern wir begeben uns auf eine Reise miteinander, dass wir das immer mehr verstehen. Und dafür brauchen wir einander, diesen Willen Gottes immer mehr zu verstehen, wie wir ihn auch hier in dieser Welt leben können. Wir können Gott nicht tiefer anbeten, als wenn wir diese Reise antreten. Auch in dieser Welt Jesus und den Vater auf dem Thron anzubeten und allein ihm zu dienen und ihn zu ehren. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir stehen in dieser Zerrissenheit zwischen der Anbetung dieser Welt und der Anbetung von dir allein. Immer stehen wir da drin, immer sind wir wieder herausgefordert. Und ich möchte dich für uns bitten, dass wir diese Welt mit deinen Augen ansehen können, dass wir das immer mehr lernen können, dass wir in unserer Zerrissenheit immer mehr verstehen, was ist das Gute, das von dir kommt. Und dass wir das mit hineinnehmen können in jede Sekunde unseres Lebens. Und dass jede Sekunde unseres Lebens eine Anbetung von dir ist, der du auf dem Thron sitzt, der du das Lamm bist und dich für uns hingegeben hast. Herr, darum bitte ich dich. Amen.